von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute springen wir fast rund um den Globus nach Itajaí in Brasilien, wo die Weltmeisterschaft des Segelns Station macht. Das Ocean Race hat die Monster-Etappe von Südafrika über Australien und das Kap Horn nach Itajaí hinter sich gebracht. Yacht-Herausgeber Jochen Rieker ist vor Ort. Jochen, erstmal die Frage, spreche ich das richtig aus, Itajaí?
Ja, so klingt das, wenn die Portugiesen es sagen.
Okay. Also du verfolgst das natürlich jetzt hautnah. Du bist da. Du hast auch direkt nach der Ankunft mit Boris Herrmann gesprochen, der diese Etappe ja gewonnen hat. Wie geht's ihm? Ich meine, wir können uns, glaube ich, von außen nicht vorstellen, was auf so einer Reise abgeht.
Ja, das glaube ich, das wird selbst ich sagen, und ich bin jetzt bei allen Zwischenetappen mit Ausnahme von den Kapverden da gewesen, habe die Crews sozusagen in Empfang genommen, und da kriegt man mehr mit als durch die Medien, und es ist auch für mich trotzdem schwer, das wirklich in aller Gänze zu ermessen, als ich vor 2 Stunden im Hafen war und die Crew von 11th Hour Racing um Charlie Enright quasi begrüßt habe. Da dachte ich auch, das ist so ausgelassen, so fröhlich, das wirkt dann so einfach, aber man vergisst das eigentlich, dass die wirklich einige Male relativ nah an einem Abgrund standen.
Was meinst du mit Abgrund? Also, dass es tatsächlich so gefährlich war, dass sie Angst um ihr Leben haben mussten, oder dass es einfach psychisch eine so krasse Belastung ist, dieses Rennen, dass das der Abgrund ist?
Ich glaube, die psychische Belastung mehr als die schiere Angst, aber auch so ein Haudegen, so ein junger, wilder Haudegen wie Will Harris, der mit Boris Herrmann als Co-Skipper segelt, sagte mir, dass er einmal, als er kurz vor Kap Horn in einem Sturm an Deck war, weil er eigentlich dieses Gefühl nochmal erleben wollte, wie das ist, so 5-6 Meter hohe Wellen runter zu surfen mit 30 Knoten. Er sagte, er ist von einem Brecher getroffen worden, und dann hat er gedacht, jetzt guckst du aber mal, dass du wieder unter Deck kommst. Und er sagte, da hat er schon tatsächlich, also nicht mehr nur Respekt, sondern hat er auf einen Schlag Angst gekriegt, wie machtvoll die See ist.
Das Ganze fing ja für Boris Herrmann relativ katastrophal an, mit diesem nicht Mastbruch, aber Mastanbruch. Und dann haben die auf hoher See in diesen Mast dann laminiert und repariert. Ist doch alles ein Wahnsinn, oder?
Ja, aber eigentlich, finde ich, lebt der Hochseesport von solchen Geschichten, von diesen Apollo 13-Momenten. Ich liebe das, muss ich wirklich sagen. Weil das bringt einen so in die Frage, wie geht das eigentlich und schafft man das eigentlich? Und was passiert da auch mit der Crew, wenn sie sich quasi kurz vom Ende der Etappe wähnt, nur 2,5 Tage, nachdem sie begonnen hatte. Und wie sie das geschafft haben, wie sie auch mit Hilfe der Instruktionen von dem Technikteam das schon auf der Rückreise und in verschiedenen auf verschiedenen Kontinenten war. Die Segler, die haben dann einfach die Kommunikation wechselt. Also alles läuft sowieso über WhatsApp, weil die Boote über Satellitenfunk praktisch permanent im Netz sind, so wie wir auch, wenn wir WLAN haben. Und es gibt verschiedene WhatsApp-Gruppen im Team Alicia, in allen Teams. Und wenn es wirklich ernst wird und wenn man die Segler nicht zusätzlich verunsichern will über das hinaus, was sie ja selber vor Ort erleben und sehen, dann schalten die Techniker sich quasi auf einen eigenen Kanal und diskutieren dann ganz offen, wie die Chancen stehen. Und sie behelligen die Segelcrew erst wieder mit Informationen, wenn sie wissen, was geht oder was man versuchen kann. Und so war es auch in diesem Fall. Also die Segler wurden für etliche Stunden ausgeblendet, und dann hat man ihnen ein PDF mit 11 Seiten Umfang geschickt, wirklich Punkt für Punkt mit grafischen Zeichnungen, was die Orientierung der Kohlefasergelege betrifft. Es war so quasi ein Waschzettel, wie du so einen Mast in 28 Meter Höhe wieder zusammenkleisterst.
Mein Gott. Also schon an Land einen Mast zu reparieren, ist eigentlich Wahnsinn. Schaffst du gar nicht. Und das dann in der Höhe, bei Welle. Man muss sich ja den Ausschlag auf 28 Metern Höhe vorstellen. Also wenn du nach links und rechts pendelst da oben.
Das sind 5-6 Meter, die das Boot relativ stark, also der Mast relativ stark hin und her schwankt. Und es war auch tatsächlich die größte Kunst für Rosalind Kuiper, die ja am Anfang den Schaden inspiziert hat am Vortag, und dann für Will Harris, der den ganzen Folgetag eigentlich mit ein paar Unterbrechungen. Ich glaube, dreimal war er unten an Deck. Einmal hat er zwischendurch 20 Minuten schlafen können, während die anderen dann die nächsten Arbeitsschritte vorbereitet haben. Und beide sagten, dass die einzige Möglichkeit, sich da irgendwie in Position zu halten, ist, wie so ein Reiter die Oberschenkel zu verkrampfen und sich um diesen Mast zu schlingen und zu hoffen, dass man nicht den Kontakt verliert. Denn zumindest Will Harris brauchte für das Laminieren zwei Hände. Du bist also da oben, du hängst an einem Fall, also nach unten kannst du nicht, aber du kannst natürlich seitlich weg und es blieb dann nur, sich mit den Beinen wie auf einem bockenden Bronco festzuklammern und die Arbeit zu machen.
Unfassbar. Du hast ja dann in Itajaí mit der Crew gesprochen, unter anderem mit Boris. Der wirkte so auf den Fernsehbildern, er lässt immer so schwer in sich reingucken, aber er wirkte fertig, der wirkte kaputt. Auch wenn es irgendwie nach außen hin, hey, alles super, wir sind da und glücklich. Wie wirkte er auf dich und was hat er dir erzählt?
Ja, ich habe ihn über die ganzen letzten 3 Tage erlebt und muss sagen, im Verlauf der Etappe erschien er mir immer gelöster und immer weniger sorgenvoll. Er ist jemand, der sehr, sehr bedacht ist und sehr, ja, sehr viel Verantwortung trägt und sich auch selber macht. Und sein Rucksack war, glaube ich, am Start noch schwerer als am Ziel und insbesondere zwischendrin, als das Problem mit dem Mast entstand. Da dachte er wirklich ans Aufgeben und man kann auch auf den Videos, die das Team geschickt hat, an zwei Stellen sehen, wie er tatsächlich nicht nur mit den Tränen kämpft, sondern wie er einfach überwältigt wird von dem Gefühl, es womöglich nicht zu schaffen. Für ihn, er hat ja auch ganz klar gemacht, schon in Alicante vor dem Start hat er gesagt, das ist die Etappe, wo es zählt, das ist die Königsetappe, für die machen wir das eigentlich. Die hat mit Abstand das größte Renommee und so ist er auch in das Rennen gegangen. Seit er jetzt hier ist, wirkt er noch gelöster als in den letzten 10 Tagen des Rennens, der Etappe. Und es ist faszinierend zu sehen, wie er wirklich mehr als jeder andere in der Crew diese Belastung weggesteckt hat und wie er jetzt wahrscheinlich auf so einer Endorphinwelle reitet. Der Kerl war nicht ins Bett zu kriegen. Also bei der Ankunftsparty am Sonntagnacht, da habe ich keine Ahnung, um 11 den Saal, also das Hotel vom Team verlassen, weil ich in Itajaí direkt wohne und war dann so um 11:30 im Bett und musste mich noch auf ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk vorbereiten. Und ich habe dann in den WhatsApp-Nachrichten vom Team mitgekriegt, okay, um 2:30 waren die wohl oder um 3 waren sie noch am Strand und im Meer baden. Oh Gott. Und um 3:30 hat Holly Kova dann das Licht ausgeknipst und Boris ist bis 6 Uhr wach geblieben. Also das sind dann, wenn man mal ausblendet, dass er ja noch 35 Tage unterwegs war von Kapstadt hierher, wo ja auch keiner von denen wirklich mehr als 2, 2,5 Stunden am Stück schlafen kann in seinen Freiwachen, dann waren das mal eben 24 Stunden Nonstop-Party.
Ja, es fällt natürlich viel von einem ab, dann hat man so eine Endorphinwelle gleichzeitig. Wenn die abebbt, fällt man in ein Loch, das kenne ich von mir. Wie schätzt du Boris da ein?
Ich glaube, da wird er gut aufgefangen. Er ist jetzt noch 1, 2 Tage hier, um die Arbeiten zu koordinieren, die für das Technikteam anstehen und auch Verbesserungen zu diskutieren, die er sich wünscht für die nächste Etappe. Und dann setzt er ja planmäßig aus. Er hat ja gesagt, die 4. Etappe wollte er von vornherein nicht mitsegeln. Und er fliegt dann heim nach Hamburg zu Frau und Familie. Und von daher glaube ich, die holen ihn gut ab. Und wenn du Malou siehst, ich glaube, sie ist jetzt 3 oder 2,5, 3, die wird ihn schon ablenken von allem, was jetzt auf seiner Agenda war.
Ja. Ich habe ihn ja damals während der Vendée Globe interviewt, als er im Südpolarmeer irgendwo bei Australien war. Und da sagte mir, ey, wenn ich an Land bin, erinnere mich dran, dass ich diesen Scheiß nie wieder mache. So fertig war er da. Und das geht ja jedem Segler, wenn man über große Ozeane segelt, immer mal wieder so. Und dann kommt man an Land und möchte dann doch wieder weg. Wie lange macht der Kerl das noch? Diese Belastung ist doch, also ich sag mal, für mich wäre sie nicht zu ertragen auf Dauer.
Ja, ich finde es interessant, weil meine erste Frage, als wir essen waren gestern, an ihn war, sag mal, segelst du eigentlich die Vendée? Weil die findet ja im November 2024 statt. Das ist sein Ziel. Dafür hat er dieses Boot auch gebaut, aus den Erfahrungen, die er dir geschildert hat vom Indischen Ozean oder vom Südpazifik. Deswegen ist das Boot so sicher, so in der Form höher, bulliger, anders als alle anderen Boote. Deswegen ist es auch schwerer. Und er sagte, wieso? Also, ich habe den Eindruck, das steht nicht wirklich zur Disposition. Ich habe deswegen gefragt, weil ich dachte, diese Königsetappe jetzt durchs Südmeer war das erste Mal überhaupt, dass IMOCAs, also diese Bootsklasse, mit Crew da durchgepeitscht wurde und deswegen weitaus näher am oder überm Belastungslimit als üblich. Und ich sage mal, wenn man Angst kriegen sollte oder kann, vor diesen Biestern, dann eigentlich da. Und deswegen hatte ich ihn gefragt. Ich hätte es nicht für ungewöhnlich gefunden, wenn er gesagt hätte, ey, nach dem, was mir hier widerfahren ist, ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen. Nee, er ging da raus und hat wahnsinnig viel Zuversicht getankt, dass sein Bootskonzept wirklich aufgeht. Und die sind ja etliche Male auch parallel zu ihren Wettbewerbern gesegelt, in Sichtweite. Und da haben mir alle Crewmitglieder erzählt, dass es wahnsinnig war zu sehen, wie viel mehr Mühe die anderen Boote, die bei Leichtwind schneller sind, hatten, um überhaupt mit dem Seegang fertig zu werden. Also auf diesen neuen Foilern, letzte Generation, geht es bei starker See und starkem Wind nur noch darum, wie kann man sie eigentlich langsam machen und nicht mehr, wie kann man sie schneller machen. Das ist die große Kunst.
Mir kommt es im Moment so vor, als hätten wir im Segeln eine Grenze erreicht, beziehungsweise eine Grenze überschritten. Es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis was passiert. Ja, es ist ja auch was passiert, ne? Es sind ja auch Seglerinnen und Segler verletzt worden und so. Und wie siehst du das?
Das ist schwierig. Also es sind auch wahnsinnig tolle, unfassbare Rekorde aufgestellt worden. Kevin Escoffier mit PRB Holcim hat 595 Seemeilen in 24 Stunden gelockt. Das ist ein Wert,
Was für ein Erdmal.
das ist ein Wert,
Wahnsinn.
der um 12% hinter der langjährigen Bestmarke von Alex Thompson liegt. Und das sagen alle, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht noch mehr. Also es ist schon interessant und ich will jetzt nicht nur auf diesen einen Wert abheben, der ist im Prinzip eine Eitelkeit. Mit dem Wert oder mit diesem Potenzial kommt aber die Möglichkeit für die Boote, sich vor einem Tiefdruckgebiet zu positionieren und dort auch zu halten. Also wenn du so schnell bist wie das Tief, dann kannst du es quasi bis zu seiner Auflösung reiten. Und dort, wo du sein willst, nämlich vor dem Tief, da hast du ziemlich guten, aber noch nicht zu starken Wind und du hast relativ flache See, weil die baut sich ja erst auf. Und das hat diese Etappe wirklich meisterhaft gezeigt. Du kannst im Südpolarmeer tagelang, wirklich tagelang, Vollpower Achtergang, Vollgas mithalten. Wichtiger finde ich noch als der Bestwert, darauf hat Antoine Mermoz, der IMOCA-Klassenpräsident, hingewiesen, ist eigentlich die Tatsache, dass alle Boote annähernd in dem Bereich von Kevin Escoffier unterwegs waren. Also Malizia hat Wert von, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube 586 Meilen und alle anderen waren auch um die 580 oder drüber. Aber das war quasi ihr bestes Etmal. Die haben aber über 4 Tage insgesamt geschafft, 22 Knoten schnell im Durchschnitt zu sein. Und das ist dieser Game Changer. Das ist der Unterschied. Das war mit den Booten der vorigen Generation nur unter Märchenbedingungen möglich, die dann auch fast schon theoretisch sind. Aber jetzt können die IMOCAs das, was die großen Trimarane eigentlich auszeichnen, nämlich sich ihr Wetterfenster suchen und einfach mitfahren. So wird dann dieser Fortschritt durch die Geschwindigkeit, der hat dann auch fast was Rationales, auch was irgendwie Begeisterungsfähiges. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und ich kann dir sagen, die Gespräche, die ich jetzt mit den Seglern, auch andere Teams geführt habe, so ganz glücklich ist eigentlich keiner mit der Entwicklung. Also alle sagen,
Ach was.
es ist schon ein bisschen verrückt, was wir da machen. Und ich kann jetzt keine Namen nennen, aber es wird wahrscheinlich auch den einen oder die andere geben, die aufgrund der Erfahrungen vielleicht die Vendée Globe nicht mitsegeln. Heute Morgen sagte mir Charlie Enright, der Skipper von 11th Hour Racing, Weißt du, wir haben nach 15.000 Seemeilen genau noch zwei Segel, die nicht beschädigt sind, die keine Risse haben, die wir nicht zusammenkleistern mussten. Und das ist schon irre. Also das liegt daran, dass die Boote einfach so schnell werden bei Wind, eigentlich schon bei mittlerem Wind. Und wenn dann noch Welle dazu kommt, dann bohren die sich immer wieder fest. Wenn die sich festbohren, dann taucht hinten das Heck aus, damit kommen die Ruder aus dem Wasser und dann bist du führungslos. Dann entscheidet der Wind und der Seegang, in welche Richtung du praktisch geschleudert wirst.
Horror.
Also du hast dann entweder einen Sonnenschuss oder eine Patenthalse. Und Charlie Enright sagte, wir hatten 10 schwere Broaches, also 10 schwere Patenthalsen.
Boah, das haut dir ja natürlich alles kaputt.
Genau. Das Gros fliegt dann ins knallhart gesetzte
Ja,
Backstag.
auch dein Baum kann ja auch sch den schwersten Schaden nehmen.
Genau, der Kiel steht auf der falschen Seite. Es können auch Leute aus den Dukojen fliegen, wie Rosalind Kolpe auf Malizia.
Genau.
Also da kann wirklich viel passieren. Und man hat es auch in der Schlussphase gesehen, nur 2 Tage vor dem Ziel hat Kevin Escoffier ja auch Schaden an seinen Segeln, sowohl am Großsegel als auch an der, ich glaube, es war Fractional Zero davon getragen, der eigentlich sehr, sehr gut gesegelt ist und ganz wenig Schäden hatte. Dieses selbstzerstörerische Potenzial der Boote macht allen wahnsinnig zu schaffen. Und von daher, ich habe Kevin auch gefragt, wie er das eigentlich findet, ob es nicht pervers sei, dass man jetzt die Boote quasi gezielt verlangsamen muss, damit sie überhaupt halten. Und dann sagt er, you tell me. Er meinte, sie machen den Sport ja nicht für sich selber oder nicht nur für sich selber, sondern für ihre Sponsoren, für die Öffentlichkeit. Und das ist eine Diskussion, die auch bei den Profis durchaus geführt wird. Es ist sowas zwischen ja, fassungsloser Bewunderung und auch fassungslosem Staunen oder vielleicht sogar eine Entsetzen ist zu viel, aber Ehrfurcht, glaube ich, die ist
Naja.
gewachsen bei den Seglern.
Mich erinnert das ein bisschen an die Formel 1 in den 90er Jahren. Da starb gefühlt bei jedem Rennen ein Fahrer. Bis sie dann irgendwann einfach gesagt haben, so geht's nicht. Wir müssen da ein anderes Chassis bauen, andere Cockpits bauen. Wir müssen die Strecken anders machen und so weiter. Und mittlerweile ist es okay und es scheint ja so zu sein, dass das Ganze relativ glimpflich immer abgeht und trotzdem natürlich genau deshalb so eine Riesenfaszination hat. Und die Frage ist ja, wie weit wollen wir uns denn alle, wie eine Schaulust, ja, wie weit wollen wir uns dem alle unterwerfen? Und das werden die sich auch eben alle fragen.
Ja, warum guckt man Bob fahren? Warum guckt man Skifliegen? Wahrscheinlich eben auch, weil man immer dieses Mitbangen hat. Ich glaube, was sich verändern wird, ist aufgrund dieser Erfahrungen und sicherlich auch in 3 Jahren, wenn das Ocean Race dann vielleicht mit 10, 12 oder sogar 14 Teams stattfindet. Ich glaube, dass sich die Boote verändern müssen und noch weiterentwickeln werden. Also es ist schon ein signifikanter Unterschied zu der vorigen Generation. Die konnte man nicht annähernd so sehr pushen wie diese jetzt. Und ich glaube, Boris Konzept hat sehr, sehr viele neue Bewunderer und Befürworter gefunden. Also es war zu spüren, Charlie Enright sagte das heute Morgen auch, als die parallel gefahren sind, kurz vor dem Wertungstour auf Höhe von Australien, hat Malizia, ja, ist ja Malizia, in Sichtweite an 11th Hour Racing vorbeigezogen und es lag daran, dass die praktisch in jeder dritten Welle hängen geblieben sind mit dem Bug, nicht immer einen Sonnenschutz oder Patenthalse gefahren haben, aber einfach immer diese Verzögerungseffekte hatten. Und Malizia, die ein ganz anderes Rumpfdesign hat, die schon mal höher ist, die einen Kielsprung hat, also deren Unterwasserschiff im Prinzip leicht bananenförmig gebogen ist, die kommt, deren Bug auch weit über Wasser hängt, die kommen leichter durch diese Wellen. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich eine Generation von Booten sehen werden, die zumindest Anteile von der Konzeptphilosophie von Malizia Sea Explorer haben wird. Das war jedenfalls am Dock hier deutlich zu spüren.
Beschreib mir noch mal, wie es in Itajaí ist für dich. Also, ich meine, du jettest jetzt auch die ganze Zeit um die Welt. Wie ist Itajaí? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel laufen die Segler sich über den Weg und wie wird das von den Menschen vor Ort aufgenommen und so? Wie ist es da?
Also hier ist eine brasilianische Lebenslust sozusagen
Ach,
in so einem
herrlich.
Reagenzglas zu erleben. Dieser Ocean Life Park oder Race Village, wie man früher sagte, ist mit der größte oder wahrscheinlich der größte von allen bisher ist auch der zusammenhängendste, während in Alicante das Ganze entlang einer langen Kaimauer sich verteilt hat, ist hier alles in einem Quadrat angeordnet. Die Segler lieben das, weil ihre Boote wirklich, also 50 Meter hinterm Zelt stehen. Der Mast bei Malizia, der gerade bearbeitet wird, um diese Notreparatur von Will Harris nochmal in schön nachzubilden, der liegt direkt neben dem Zelt. Also das ist ein Schritt und du kannst von innen vom Zelt kannst du den Mast anfassen, wenn du willst.
Ja,
Ähm,
Wahnsinn.
diese, diese Konzentration ist ganz toll. Und es ist so, die Brasilianer brauchen eigentlich gar nicht irgendwie ein großes Programm. Die brauchen auch nicht jeden Abend zwei Segler auf der Bühne, die für ein Interview bereitstehen. Die sind einfach da. Die wissen, irgendwas passiert da, hat wohl mit Segeln zu tun. Und die sind also jeden Nachmittag kommen um so etwa ab 3 Uhr strömen die Schulklassen hier durch. Mit denen geht dann eigentlich das Tagesprogramm so richtig los. Vorher ist es ruhig im Race Village. Und am Abend kommen dann die Erwachsenen und die Eltern. Und am Samstag, Sonntag waren die Kinder waren Familien bis nachts um 12 da und haben einfach gefeiert.
Ja,
Die
super.
haben eine gute Zeit gehabt. Die nehmen mit, was da so auf den Monitoren läuft. Aber ich glaube, hättest du jetzt kein Rahmenprogramm segeln, würden die auch kommen.
Jochen, jetzt willst du über die ganze Geschichte ja ein Buch schreiben. Und wir haben damals schon zusammen gerätselt, in welche Richtung es wohl geht. Jetzt ist ganz schön viel passiert. Es liegen große Teile des Ocean Race hinter uns. Weißt du langsam ungefähr, in welche Richtung du gehen willst mit dem Buch, auf das ich mich ja total freue?
Ja, ich freue mich ja auch drauf, wenn ich das mit dem Schreiben abgehakt habe. Aber
Ja, kenne ich das Gefühl.
wir haben jetzt schon mal einen Titel gebaut, der sehr schön ist.
Verrate ihn, komm.
Der Titel, also der Texttitel ist noch Arbeitstitel, da fällt uns bestimmt noch was Besseres ein, aber das Foto ist sehr schön. Das zeigt Boris, wie er auf dem Outrigger, also auf der Decksaling sitzt, weit über Meer, und so einen offenen Blick hat in die Weite. Also das hat was Träumerisches, es hat aber auch was sehr Ernsthaftes. Du weißt, das ist jetzt kein Kindergeburtstag, was er da macht. Das
Ja.
hat durchaus eine Risikokomponente. Es zeigt diese Weite, diese Einsamkeit, der die Teams da ausgesetzt sind. Der gefällt mir unheimlich gut. Wir sind natürlich offen, wenn noch ein besseres Bild entsteht, nehmen wir das. Aber das ist quasi schon mal so eine erste Duftmarke. Wir haben auch schon ein Rohlayout. Das heißt, wir wissen, wie breit die Spalten sind, was für Schriften. Also ich kann sagen, es wird wunderschön. Und ein Konzept gibt es auch. Und das Konzept heißt Mut zur Lücke. Ich möchte die Geschichte des Rennens erzählen in Ausschnitten und über die Personen, die mir hier begegnet sind, also nicht nur hier, sondern in den anderen Häfen auch. Und das hat, also ich bin jetzt für nächste Woche zum Beispiel angesagt beim Opa des Onboard-Reporters Antoine Auriol. Antoine ist nämlich Deutsch-Franzose, lebt
Das
in
ist der Drohnentyp, ne?
Genau, der
Der
verrückte Fly
in
Captain heißt er
genau.
jetzt ja mit zweiten Namen.
Ja.
Und ein ganz, ganz toller Typ. Selbst ein Profisportler, der war professionell Kitesurfer für Frankreich, hat aber vor 3 Jahren seine Karriere beendet und ist jetzt als TV-Dokumentarfilmer unterwegs, hat auch eine eigene Fernsehshow in Frankreich, ist ein total cooler Typ. Ich glaube, das sieht man auch an der Arbeit, die er abliefert. Und er steht für ganz vieles. Er hat, also für mich ist er eigentlich die Stimme der Normalität in diesem ganzen Rennen, weil er hat die ersten 2 Wochen im Südmeer einfach nur gelitten. Er hat einfach so, ich glaube, mir wird so gehen, dir wird so gehen. Also wenn sich
Ja,
überhaupt
klar.
jemand traut, in so eine Art Kohlefasersarg sich zu begeben auf 5 Wochen Dauerreise, dann geht es dir in der ersten Woche bestimmt nicht besonders gut. Bei ihm kam noch dazu, dass er krank war oder erkältet war und er sagte, er kannte sich überhaupt nicht. Er fühlte sich lausig. Der schläft zwischen dem Cockpit, ich weiß nicht, ob du dich an das Boot erinnerst, aber das Cockpit sitzt ja ziemlich genau in der Mitte des Schiffes und also quasi zwischen der Außenwand und der Cockpitwand ist etwa noch so ein, ja, vielleicht 70 Zentimeter, 80 maximal. Das ist eine total schwarze Carbonhöhle. Und da kommst du nur rein, wenn du echt beweglich bist. Und wenn du dich da hinlegst, dann kommst du auch, also freiwillig gehst du da nicht Pipi machen. Das ist einfach
Ja.
wie ein Sarg, so eng. Und
Aber es ist der ruhigste Ort an Bord,
naja.
was mehr oder weniger auf der Achse liegt. Also.
Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls hat er sich da sehr unwohl gefühlt. Und er hat 2 Wochen gebraucht, um in dieses Rennen reinzufinden. Und darüber haben wir hier gesprochen. Wir haben auch schon in den vorigen Etappenhäfen über seine Erfahrungen als Nicht-Profisegler gesprochen. Und für ihn ist es besonders komisch. Die anderen haben alle eine definierte Aufgabe, die haben einen Wachrhythmus,
Ja,
die müssen das Boot schnell machen. Und er muss nur Bilder liefern. Das heißt, er kann 12 Stunden schlafen und dann ein paar Stunden filmen und den Rest macht der Computer beim Hochladen. Das ist aber für ihn viel schwieriger. Er ist eigentlich
Ja, weil er
außerhalb.
so nutzlos ist,
Genau,
ne?
er ist Teil der Crew, aber er ist auch ein bisschen außerhalb. Und für mich ist er quasi mein Auge oder unsere Augen. Er
Ja.
vertritt die Sicht eines normalen Menschen. Und da er ja Deutsch-Franzose oder Französisch-Deutscher ist, hat er auch deutsche Wurzeln und seine Großeltern leben in der Nähe von Heilbronn im Schwäbischen, wo ich auch herkomme. Also nicht gerade aus Heilbronn, aber aus dem Schwäbischen. Und sein Opa hat immer so einen Spruch gesagt, so, lass die Lausbube doch machen. Das war so sein Mantra.
Jochen, sag uns zum Schluss noch, wie geht's jetzt weiter?
Na, jetzt geht's am 23. April weiter nach Newport. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das ist eine der schwierigeren Etappen. Auf jeden Fall ist sie herausfordernd dadurch, dass es nochmal durch die Kalmen am Äquator geht. Also durch die Schwachwindgürtel, durch die Doldrums in den Nordostpassat und dann weiter nach Newport. Also sehr wechselhaftes oder variantenreiches Wetter. Und von Newport geht es dann auf der klassischen Nordatlantikroute nach Aarhus, ins dänische Aarhus. Das ist eine Etappe, die nochmal doppelt zählt. Das ist auch eine, wo es nochmal richtig windig werden kann, weil im Frühsommer oder im Spätfrühjahr dort auch eine Zugbahn von atlantischen Tiefdruckgebieten verläuft. Und das wäre nochmal so ein richtig guter, eine gute Etappe. Und dann kommt da kommen die schweren Teile, nämlich die kleinräumigeren europäischen Stops in Den Haag. Und in Genua, wo das Finale ist. Aber wir wollen nicht Kiel vergessen. In Kiel machen die nämlich einen sogenannten Flyby. Und ich war vor, wann war das, 2001, also vor 23 Jahren, vor 22 Jahren beim Sieg der Ilbruck in der Kieler Förde. Da haben wir von der Yachtredaktion einen Katamaran sozusagen geentert und waren mit der ganzen Truppe da. Und ich habe das noch in extrem lebhafter Erinnerung wie 2000 Schiffe, die späteren Sieger von Ilbruck begrüßt haben. Und ich kann nur allen raten, wenn sie eigentlich, also der beste und nächstgelegene Zwischenstopp ist eigentlich Aarhus. Also Aarhus ist echt ein Tipp, ist eine wunderschöne Stadt. Von Norddeutschland sind es 2 Stunden mit dem Auto nicht mal. Und
Ja,
Leute,
ja.
kommt dahin, das ist richtig super.
Ich werde auch da sein, Jochen, und wir werden uns in Aarhus treffen und dann nochmal ein Interview
Ach
führen.
super,
Und
da freue ich mich. Endlich mal nicht virtuell. Cool.
genau, endlich mal in echt. Danke für dieses schöne, spannende, lange, gute Interview.
Gerne. Tschüss, Tim.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.